Die Kanzlerin ist eine Satanistin, eindeutig.
Die da oben haben es versaut, haben irgendeine Biowaffe ausprobiert und sind schiefgegangen.
Weg mit diesem System, weg mit dieser BRD, weg mit diesem Verbrecherpakt. Wir wollen unseren Kaiser zurück.
Ja, dann gehe ich halt wirklich heucht aufs Militär, egal ob russisch, egal ob amerikanisch, heucht aufs Militär. Bis diese neue Ordnung da ist, wird auch oberster Befehlshaber Putin hier bleiben.
UNICEF holt die Kinder und bringt sie den Eliten. Warum wisst ihr davon nichts?
Hallo, ihr hört Kabale, eine Sendereihe zu Verschwörungsnarrativen und Faschismus. In der vierten Staffel, Abzocke, sprechen wir über Macht und Geld. In der Sendung spreche ich mit Juliette Schnabel von der Berliner VVN BDA. Hast auch du keine Lust mehr auf Armut, Schulden, Zinseszins und Inflation? Bist gelangweilt vom immer gleichen QAnon-Geschwafel über Kinder und Bunker und Hillary Clinton? Bist auch du auf der Suche nach einem neuen, freshen Verschwörungsnarrativ mit spannenden Zusatzoptionen, zum Beispiel dem 11. September außerirdischen Reptilianern, Androiden und der ein oder anderen theosophischen Messias-Figur? Dann ist Nessara vielleicht genau das, was du suchst. Nicht neu, aber noch immer gut zu gebrauchen. Das Gesetz über nationale wirtschaftliche Sicherheit und Wiederherstellung, im Englischen abgekürzt mit NESARA, wurde in den 90ern von Harvey Barnett entworfen. Es schlägt unter anderem die Rückkehr der Währung zur Edelmetallbindung vor, die Abschaffung von Zinseszins, die laut Barnett das größte moralische Übel sind, sowie eine nationale Umsatzsteuer und die Abschaffung der Einkommenssteuer. Der übliche paranoid-neoliberale Salat aus Goldbugs, raffendes versus schaffendes Kapital und Steuerlastumverteilung von reich auf arm, versehen mit dem Versprechen einer Nullinflation und stabilen Wirtschaft. Barnett war von seinem Vorschlag so überzeugt, dass er 1000 Kopien seines Entwurfs mit dem Titel Drain the Swamp drucken ließ. Legt den Sumpf trocken. Eine vermeintliche Kampfansage an die Korruption in Washington und derselbe Slogan, den Trump in seinem Wahlkampf 2016 recycelte. Barnett schickte die Kopien an Mitglieder des Kongresses, aber ein Gesetz wurde daraus nie. Stattdessen fanden NESARA einen Weg zu Shani Goodwin, auch bekannt als Dove of Oneness, Taube des Einsseins, die in den frühen 2000ern behauptete, NESARA sei als Gesetz schon im Jahr 2000 im Geheimen verabschiedet und eigentlich sollte es am 11. September 2001 um 10 Uhr morgens in Kraft treten. Die Listen mit den Namen der Leute, die alle im Rahmen von NESARA Milliarden von Dollar erhalten sollten, die lagen laut Goodwin gerade auf einem Computer im World Trade Center, als just eine Stunde vorher zwei Flugzeuge in die Türme krachten und neben Tausenden von Menschen auch NESARA unter den Trümmern begruben. Alles inszeniert von Präsident Bush höchstpersönlich, genauso wie der Irakkrieg, denn Bush ist Teil der Kabale und will nicht, dass NESARA jemals das Tageslicht erblickt. Seitdem kämpfen die Weißen Ritter, also hochrangige Militärs, für die Befreiung von NESARA, denn laut Goodwin beinhaltet das Gesetz nicht nur Änderungen im Steuergesetz und in der Währung, sondern auch die Streichung aller Privatschulden, die Abschaffung der Steuerbehörden, die Ausrufung des Weltfriedens sowie Neuwahlen. NESARA oder die internationale Variante GESARA wartet immer noch auf seine Befreiung und wir warten auch immer noch auf die Schuldenfreiheit und den Weltfrieden. Und Trommelwirbel, damit auch du es nicht verpasst, kannst du dein Geld schon mal in eine Anlagefirma parken und wenn es losgeht, dann sichert diese Firma dir eine Rendite. Dies zumindest versprach die Omega-Stiftung, in die auch Goodwin schon ihr Geld reinsteckte, so wie viele Mitglieder der Ramta-Schule, der Erleuchtung. Eine Sekte, von der auch Goodwin ein Teil war, Jahre vor NESARA. Dass die Chefetage der Omega-Stiftung schon 2000 für Betrug und Geldwäsche angeklagt und später verurteilt wurde, spielt keine Rolle. Und selbst als die Bundesbehörden den ca. 10.000 Opfern der Omega-Stiftung ihr Geld wiedererstatten wollte, nahmen nur 355 das Angebot an. Der Rest wollte es sich nicht mit Omega verscherzen und wartet immer noch auf den Tag der Erlösung. Haltet durch, ihr Auserwählten, vielleicht ist es schon morgen soweit. Sowohl Barnett als auch Goodwin leben ja schon gar nicht mehr. Barnett verstarb 2005 und Goodwin 2010. Das heißt, Nisara ist eigentlich ein alter Hut im Vergleich zu QAnon und NFTs. Gerade wenn Mensch bemerkt, dass die Halbwertszeit von Narrativen ja scheinbar immer kürzer wird und immer schneller etwas Neues auf den Tisch muss.
Ja, Nisara ist insofern spannend, weil es einerseits als ein Vorfahre von QAnon gilt und gleichzeitig auch ein Nachfahre von QAnon ist. Das heißt, es ist sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft von QAnon. Es ist so eine Art Endzeit-Sekten-Fanfiction-Ouroboros. Also diese Schlange, die sich selber in den Schwanz beißt. QAnon hat viele Konzepte von der Satanic Panic, von Pizzagate und anderen Narrativen kopiert, aber halt auch von Nisara. Und gerade dieses finanzielle Heilsversprechen war schon immer ein Teil von QAnon. Die Weißen Ritter von Nisara gleichen den Weißhüten bei QAnon. Beide sind in der Armee verortet. Das geheime Gesetz bei Nisara sind die versiegelten Anklageschriften bei QAnon. Viele andere Narrative, also zum Beispiel die kommende Invasion der Außerirdischen oder esoterische Konzepte, finden bei beiden sehr leicht Anschluss. Aktuelle Ereignisse werden in das Narrativ integriert, bei Nisara der 11. September, bei QAnon zum Beispiel die Pandemie. Beide haben mehrfach Daten für den Sturm bei QAnon oder dem Finanzreset bei Nisara angekündigt, ohne dass dann etwas passiert. Und das Ding läuft irgendwann noch ohne die ProphetInnen weiter, das heißt, die Taube des Einseins kann genauso von der Bildfläche verschwinden wie Q. Bellingcat hat Ende 2022 mehrere tausend Kanäle untersucht, die im europäischen Raum Verschwörungsnarrative verbreiten. Und dabei stellte sich heraus, dass selbst explizite Nisara-Kanäle die Sprache von QAnon teilweise übernahmen, sodass bei einigen schließlich der Finanzreset, also die Befreiung von allen Schulden und die Ausschüttung der unermesslichen Nisara-Gelder an die Bevölkerung geknüpft wurde an den Sturm, das heißt an Trumps Sieg über die satanistische, kinderbluttrinkende Pädophilenkabale. Auch nahmen Nisara-Inhalte auf QAnon-Kanälen und auf Verschwörungsnarrativ-Kanälen allgemein zu, sodass von den 2200 europäischen QAnon- oder QAnon-verwandten Kanälen ca. 45% auch Nisara verbreiteten. Nisara-Inhalte werden im Lauf der Zeit immer mehr, während QAnon-Inhalte stagnieren, genauso wie die AbonnentInnen-Zahlen bei Nisara-Kanälen steigen und bei ausschließlichen QAnon-Kanälen abnehmen. Das Wiedererstarken von Nisara, unter anderem innerhalb von QAnon, aber auch bei den Sovereign Citizens, das zeigt uns, dass diese Narrative nie wirklich weg sind. Und genauso wie die Kommunikationsnetzwerke im kultischen Milieu schnell wieder zum Leben erweckt werden können, selbst wenn sie eine Weile inaktiv waren. Das heißt, auch ein temporäres Abflauen von QAnon heißt nicht, dass es nicht jederzeit mit voller Wucht wiederkommen kann. Und im Windschatten des aktuellen Nisara-Hypes pumpen dann Leute ihr Geld zum Beispiel in wertlose Kryptowährungen oder auch einfach wertlose Währungen, wie zum Beispiel beim irakischen Dinar-Scam oder bei dem Zimbabwe-Dollar-Scam, genauso wie sie damals in Omega investiert haben. Das heißt, die Abzocke ist immer schon mit eingebaut.
Nisara erinnert mich an diese wiederkehrende Idee dieser Chancekarte bei Monopoly, wie wir es ja auch schon bei den ESOs und den Preppern gesehen hatten. Das heißt, die Leute sehen irgendwie das Elend im Kapitalismus, aber anstatt sich eine Alternative zum Kapitalismus zu überlegen, versuchen sie lediglich für sich selbst ein Schlupfloch zu finden. Das heißt, sie hinterfragen ja nur sehr selten das aktuelle Wirtschaftssystem. Stattdessen haben sie sich oft ideologisch komplett der Hustle-Culture verschrieben. Jeder, jede ist eine Insel, Sozialleistungen sind was für Schwache und so weiter und alle müssen sich an die Regeln halten, nur sie selbst versuchen sich doch irgendwie da rauszuminden.
Ja, es ist schon eine totale Doppelmoral, denn es gibt ja durchaus gesellschaftliche Bewegungen, die für Schuldenvergebung eintreten, zum Beispiel in den USA für das Erlassen der Studierendenkredite. Und es gibt auch Versuche, zum Beispiel Wucherkredite wie Payday-Loans oder sowas einzuschränken oder gleich ganz zu verbieten. Aber da wirst du diese Leute nicht finden. Das ist alles zu real, zu langwierig, da gibt es keinen großen Knall, bei dem man sich dann an seinen Feinden rächt, sondern nur viele kleine Schritte und eventuelle strukturelle Veränderungen. Also alles sehr langweilig und sehr unsexy für Leute, denen ein Sturm mit Hinrichtungen und unendlich viel Geld versprochen wurde. Und dieses unendliche Geld, das findet sich nicht nur in unzähligen Scams wieder, sondern auch in einer Menge Sekten und Verschwörungsnarrativen, sodass es fast schon ein fünfter Baustein ist, neben den anderen vier Bausteinen, die wir in der ersten Staffel vorgestellt haben. Gerade weil eine grundlegende Kritik am Kapitalismus eben so tabu ist, aber die systemimmanenten Widersprüche, die Ungerechtigkeiten und das Auseinanderklaffen der Schere zwischen Arm und Reich immer gravierender werden, ist ein millenaristisches Heilsversprechen ohne eine finanzielle Erlösung inzwischen kaum denkbar. Und zwar nicht nur als so nebenbei laufende Abzocke innerhalb einer Bewegung, die sich um ein Verschwörungsnarrativ geklustert hat, sondern auch als Kernelement des Narrativs selber, wie in Nessara.
Das heißt, es gibt noch andere Bewegungen, die sich um Verschwörungsnarrative im Finanzbereich gesammelt haben?
Genau. Also ein kleiner Exkurs. Also es gibt ja an der Börse verschiedene Arten, wie Leute den Preis von Aktien beeinflussen können, die nicht notwendigerweise etwas mit den Entwicklungen in der dazugehörigen Firma selber zu tun haben. Also es gibt sogenannte Pump-and-Dumps, bei denen man bestimmte Aktien hochhypt oder auch hochpumpt, sodass viele Leute die Aktie kaufen und mit der Nachfrage steigt der Preis, oftmals dann auch sehr schnell. Und dann muss man zum richtigen Zeitpunkt abspringen und verkaufen, bevor der Preis wieder rasant fällt. Aber das sagt man den anderen nicht. Ich muss den Hype so lange am Laufen halten, bis ich meine Aktien selber los bin. Das Gegenteil davon ist Short-Selling, also Leerverkäufe, bei denen man genau das Gegenteil will. Nämlich, dass die Preise fallen, um dann durch ein Hin- und Herverkaufen der Aktien auch daraus Profit zu schlagen. Um das Fallen der Preise zu erreichen, brauche ich einen negativen Hype. Das heißt, ich muss eine Firma schlecht reden. Und beide Methoden werden irgendwann zum Selbstläufer. Das heißt, selbst wenn ich den eigentlichen Hype verpasse, aber sehe, dass alle Leute eine bestimmte Aktie kaufen, dann springe ich trotzdem auf die Welle mit auf und verstärke dadurch wiederum den Hype. Und genauso kann ich auch das Schlechtreden einer Firma verpassen, aber wenn ich sehe, dass die Preise fallen, dann verkaufe ich meine Aktien auch so schnell wie möglich und befeuere damit das weitere Fallen der Aktienpreise. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Firma ruinieren will, dann kann ich versuchen, eine Welle von Leerverkäufen zu starten, die dann von alleine weiterläuft und der Aktienpreis fällt ins Bodenlose. Und dann gibt es noch den Short Squeeze, also quasi eine Gegenmaßnahme zum Short Sale, das heißt zu den Leerverkäufen. Das heißt, ich sehe, dass eine Aktie geschortet wird und halte dagegen, indem ich eben nicht verkaufe, sondern kaufe. Wenn das genug Leute in großen Massen tun, wendet sich der Trend. Und die Leute, die versucht haben, durch Leerverkäufe Geld zu machen, werden jetzt ausgequetscht. Denn sie müssen die Aktien zu einem festgelegten Zeitpunkt wieder aufkaufen, egal zu welchem Preis. Und wenn der Preis nicht fällt, sondern steigt, dann wird es teuer für diese Shortseller. Aber alles davon sind in gewisser Weise Hypes, bei denen Wellen losgetreten werden sollen, die erstmal unabhängig von dem Erfolg einer Firma selber sind.
Okay, das heißt beim Shortsell, also bei Leerverkäufen, soll der Preis runtergehen, beim Pump and Dump und dem Short Squeeze soll er hochgehen. Und wie kann ich jetzt unterscheiden, ob ich an einem Short-Squeeze teilnehme, um eine Leerverkaufswelle zu stoppen, oder ob ich gerade auf einen Pump-and-Dump reinfalle, das nur so tut, als ob es ein Short-Squeeze ist?
Das kannst du nicht. Das heißt, wenn ich einen Pump-and-Dump vorhabe, dann kann ich entweder eine Firma hypen oder ich kann darauf bauen, dass zum Beispiel kleine Privatanlegerinnen einen Groll auf große Banken und Hedgefondsmanager hegen und ihnen daher einen Leerverkauf zunichte machen wollen. Obendrauf kommt dann noch sowas wie Meme-Stocks, also Meme-Aktien, in die Leute vor allem aus Nostalgie investieren, selbst wenn die Firma selber den Bach runtergeht. Und dann bekommt man sowas wie den GameStop Short Squeeze im Januar 2021. Da haben sich Leute auf dem Online-Forum Reddit zusammengetan, die nicht die klassischen BörsenmaklerInnen sind und haben einen koordinierten Short Squeeze versucht, indem sie die Aktien von dem Videospielgeschäft GameStop in großen Mengen aufgekauft haben. Das Problem ist, dass genau wie bei einem Pump and Dump der Preis irgendwann wieder crasht und gerade Neulinge verpassen dann den richtigen Moment, um abzuspringen. Hinzu kam, dass die Plattform Robinhood, über die viele ihre Aktien gekauft hatten, aufgrund des zu großen Volumens an Aktienkäufen ihre App sperrten, sodass die Leute nicht mehr handeln konnten. Das war der eigentliche Hauptskandal, der damals auch in der Presse und vor einer Bundeskommission gelandet ist. Und in den Geschichten, die sich um diesen Short Squeeze ranken, da klingt es immer so, als ob die kleinen Leute hier richtig abgesahnt haben, während die großen Banken viel verloren haben. Und teilweise stimmt das auch, aber laut dem YouTuber Dan Olson gab es innerhalb des Short Squeezes einen Pump-and-Dump, an dem sich auch große Firmen beteiligt haben. Das heißt, die sind nicht alle leer ausgegangen. Und wenn hier Leute Geld machen, dann müssen immer auch Leute Geld verlieren. Denn wo soll das Geld bei solchen Marktbewegungen denn sonst herkommen, wenn nicht von anderen Investorinnen?
Das heißt, bei diesem Hoch und Runter, das nichts mit dem Markterfolg einer Firma zu tun hat, ist es quasi wie bei einem Pyramidensystem, also wie bei MLMs und so weiter, wo ich ja auch nur damit reich werde, weil ich anderen Leuten das Geld aus der Tasche ziehe.
Genau, und es ist ganz lustig, denn Leute, die ihr liebgewonnenes MLM oder ihre Kryptowährung so verteidigen wollen, die vergleichen das dann manchmal mit der Börse und sagen, naja, das ist doch ganz normal, an der Börse hast du halt auch Gewinner und Verlierer und so. Irgendwo muss halt die Kohle herkommen und irgendwer ist halt immer der Idiot, der dann zum Schluss mit irgendwelchen wertlosen Scheiß rumsteht, ob nun Garagenroller-Leggings oder wertlose Kryptowährung oder wertlose Aktien. Und ich denke mir so, ja, stimmt schon. Aber das bedeutet ja nicht, dass dadurch dein Pyramidensystem legitim ist, sondern eher, dass diese Spielchen an der Börse genauso illegitim sind wie Pyramidensysteme. Und Dan Olson, den ich schon letzte Woche zitiert habe, der hat sich auch sehr viel mit diesen GameStop-Leuten beschäftigt. Das heißt, den Großteil der Infos über diese Bewegung, die kommen von ihm. Und bisher habe ich niemand anders gefunden, der diese Gruppe so ausführlich recherchiert hat wie er und der auch die Zusammenhänge checkt. Olson vergleicht diese Phänomene an der Börse, genau wie übrigens auch Krypto, mit Glücksspiel. Und die Dynamiken, die gerade bei den VerliererInnen greifen, die sind erstaunlich ähnlich. Olson vergleicht das mit Leuten, die um 4 Uhr morgens in einem zertrümmerten Hotelzimmer auftauchen und fragen, wann die Party losgeht. Das heißt, die Leute haben den richtigen Zeitpunkt verpasst und sind auf ihren wertlosen Aktien sitzen geblieben. Aber genauso wie bei der Omega-Stiftung, genauso wie Spielsüchtige auch, konnten sie ihre Verluste nicht zugeben und sich damit abfinden, dass sie übers Ohr gehauen wurden und dass sie teilweise ihre gesamten Ersparnisse verspielt haben. Stattdessen halten sie sich an der Hoffnung fest, dass sich das Blatt irgendwann schon noch zu ihrem Vorteil wenden wird. Und das tun sie auch in ihren gruppenspezifischen Vokabeln. Das heißt, man hodelt, also hodel, hold on for dear life. Man hält sich um jeden Preis fest an den Aktien. Man hat Diamantenhände, also harte Hände, die nicht loslassen und keine Papierhände, also schwache Hände, die den Glauben verlieren und loslassen, das heißt die Aktien verkaufen. Schlafschafe wie wir haben FUD, also F-U-D, Fear, Uncertainty and Doubt, Angst, Unsicherheit und Zweifel. Und alle, die das Hodeln hinterfragen und verkaufen wollen, denen wird FUD vorgeworfen, also Blasphemie. Es gibt WRGMI, NGMI, also We are all going to make it, beziehungsweise not gonna make it. Es ist so ein Durchhalteslogan und natürlich to the moon, also das Versprechen, dass die Aktienwerte wieder bis zum Mond, das heißt ins Unermessliche steigen werden.
Das sind alles Vokabeln, die wir schon von den Krypto-Bros kennen, die du schon letzte Woche erwähnt hast und die ich zugegebenermaßen zum großen Teil vorher nicht kannte.
Ja, und ich vermute mal, dass sich die Selbstbezeichnung Ape, die sich diese Leute gegeben haben, vom Bored Ape Yacht Club kommt, also von diesen hässlichen Affen-NFTs. Das heißt, da dürfte es massive Überlappung geben und der Vibe ist auch recht ähnlich. Wenn man also wie ich den Fehler macht und diese Gruppen in den sozialen Medien recherchieren will, dann sollte man das nur auf so einem Burner-Konto machen, das man danach wegwerfen kann. Denn diese Krypto-GameStop-Knalltüten und ihr teilweise völlig unverständlicher Wortsalat, den kriegt man so schnell nicht mehr aus dem Algorithmus raus. Da muss man schon eine ganze Menge Katzenvideos gucken. Und aus diesen spielsüchtigen Losern hat sich über die letzten 2-3 Jahre hinweg eine Art Endzeitsekte herauskristallisiert, denen es nicht mehr nur darum geht, dass sie irgendwann doch noch den fetten Reibach machen. Stattdessen sagen sie, der Short Squeeze von 2021, das war nur ein Sneeze, also ein kleiner Nieser wie ein Vorbeben, aber der richtige Short Squeeze, der kommt noch.
Also der Sturm bei QAnon, die millenaristische Apokalypse, die immer sehr nah in der Zukunft liegt, ist auch dort zu finden.
Genau, das heißt dann Mother of all Short Squeezes oder MOAS. Da werden die Leute, die hodeln, nicht nur richtig reich, sondern das gesamte Wirtschaftssystem bricht zusammen. Die bösen Firmen wie Robinhood, aber auch die Regierung, die großen Banken und Firmen, die werden die Apes dann um ihre Aktien auf Knien anbetteln. Und die Leute in der Ape-Armee, die zusammenhalten und Diamantenhände haben, die sich aufgeopfert und ihr letztes Hemd gegeben haben, um noch mehr wertlose Aktien von sterbenden Firmen zu kaufen, die sind dann die neue Elite. Sie sind unendlich reich. Und so Schlafschafe wie wir, die FUD und Papierhände hatten, also wir bekommen nichts. Das Geld wird dann nicht auf alle umverteilt. Wir bekommen nur Spott und Hass und so ein Chor aus, ja, ich hab's dir doch gesagt, hättest mal auf mich gehört, von den Apes. Wir haben nicht an Moas geglaubt und deshalb haben wir auch keine Beteiligung am goldenen Zeitalter danach verdient. Das heißt, eigentlich wollen sie eine Wiederholung von 2008, nur wollen sie diesmal selber die Gottkönige sein, die mit Koffern voller Geld aus der ganzen Sache rausgehen. Dass auch dieses Geld irgendwo herkommen muss, beziehungsweise dass der Staat nicht einfach unendliches Geld drucken kann, ohne dass es irgendwann wertlos wird, auch darüber zerbrechen sie sich nicht wirklich den Kopf.
Viele andere Narrative drehen sich zumindest teilweise um Finanzielles. Also sowohl als Antagonisten im Narrativ, wie zum Beispiel die internationalen Banker, der ZOG, NWO oder das raffende und schaffende Kapital, was ja auch ein antisemitischer Code ist, als auch die ganze Abzocke drumherum. Aber Moas ist quasi ein Narrativ, das im Finanzsektor geboren wurde.
Jein. Also Moas ist genauso wie QAnon aus einem anonymen Post auf einem Online-Forum gewachsen, nur halt Reddit und nicht 4chan. Aber auf ihren Unterforen sagen sie von sich selber, wir sind wie 4chan, das ein Terminal bei Bloomberg gefunden hat. Auf dem speziellen Unterforum Wall Street Bets sind ca. 15 Millionen Mitglieder unterwegs, wobei natürlich nicht alle an Moas glauben. Aber sie sind definitiv ver-4chan. Das heißt, es ist einfach eine ziemlich unübersichtliche Ansammlung von Grafiken und Memes, von Abkürzungen, Referenzen, die man halt nur versteht, wenn man da schon recht lange drin hängt. Und auch diese Meme-Stocks sind in gewisser Weise ein Kind dieses 4chan-Denkens. Und der Hass auf Frauen ist auch recht ähnlich. Also Leute sprechen zum Beispiel nicht von life-changing money, also lebensveränderndem Geld, sondern von wife-changing money. Das heißt, die Geldmassen, die sie sich erhoffen, sind dann groß genug, um die verhasstelle Ehefrau auszutauschen. Olson nennt das gleeful contrarianism. Das heißt, die Leute ergötzen sich daran, aus Prinzip dagegen zu sein und kaufen wertlosen Scheiß, weil sie es einfach lustig finden. Es ist oft recht emotional aufgepumpt. Es geht meist um Abenteuer, Mut, Angst, Prophezeiungen, den Markt angeblich lesen können. Und oft dieses Denken von, ja, ich muss nur die Zeichen richtig dekodieren und dann kann ich die Zukunft vorhersagen. Denn es gibt, wie wir ja schon gelernt haben, keine Zufälle. Und ja, dieses Zeichenlesen, Voraussagen machen, das machen Leute, die wirklich an der Börse arbeiten, ja teilweise auch. Das privilegierte Wissen, was sich zum Beispiel in diesem spezifischen Vokabular ausdrückt, auch das imitiert in gewisser Weise das wirkliche privilegierte Wissen, das es an der Börse gibt. Und dass Leute, die dort nicht arbeiten, ja meist auch nicht durchschauen. Das heißt, so echte Börsenfuzzis haben ja auch so einen Mythos um sich herum gebaut, der auch nicht zerbricht, wenn sie sich total verschätzen und die Millionen anderer Leute in den Sand setzen. Und in Moas wurden teilweise echte Konzepte vom Börsenmarkt übernommen. Manche wurden dann falsch interpretiert oder uminterpretiert und manche wurden einfach dazu erfunden. Aber für Außenstehende wie uns ist es nur sehr schwer, das wirklich auseinanderzuhalten.
Aber für Neulinge muss das ja dann auch schwer sein, einzusteigen. Echte Börsenleute machen ja eine Art Gatekeeping mit ihrem Vokabular und ihrer Selbstdarstellung. Aber die Apes brauchen ja Verstärkung in ihrer Armee. Also sie brauchen doch die kritische Masse für den Umsturz.
BörsenmaklerInnen stellen sich ja gerne als so hochbegabte Checker-Elite dar, ne? Und in Moas hast du eine genaue Verkehrung ins Gegenteil, die aber natürlich genauso Unfug ist, nämlich dass jeder Hinz und Kunst einfach mal so an der Börse investieren und reich werden kann, ohne Vorwissen und so. Und Plattformen wie Robinhood verstärken das natürlich noch, denn die Märkte brauchen Finanzkapital, was sich ja auch darin zeigt, dass selbst Privatleute sich mehr und mehr zum Investieren gezwungen sehen, weil Sparen inzwischen so unattraktiv ist. Interessant ist dabei, dass dieser Mythos, dass Geld einfach so auftaucht oder das Geld wächst, der wird ja von der ersten Gruppe, also von den Börsenleuten aufgetischt, also diese Art magisches Denken. Und darauf baut Moas ja auf, wenn sie ein komplettes Narrativ und einen Endzeitkampf entwerfen, um nicht einsehen zu müssen, dass die Gewinne der einen die Verluste der anderen sind. Das heißt, beide behaupten eine Art privilegiertes Wissen, nur dass die echten Börsenleute diese Behauptung benutzen, um Gatekeeping zu betreiben. Und die Apes benutzen dieses privilegierte Wissen zur Rekrutierung. Und wenn du Fragen hast, dann gibt es etliche Leute, die dir seitenlang erklären, was da so abgeht. Die sind also wirklich auch sehr einladend, aber vieles davon ist halt einfach Unsinn. Aber es gibt keine klare Grenze zwischen echten und unechten Börseninfos. Und so schafft es die Moas-Anhängerschaft einfach, alles Mögliche zu behaupten. Also irgendwelche Regeln, Abläufe und so weiter, ohne dass da jemand einen Faktencheck betreibt. Also sie können sich so weit von der wirklich existenten Wirtschaft entfernen, dass sie behaupten, es gibt keinen Preis oder der Preis ist fake. Aber das ist nicht zum Beispiel aus einer marxistischen Sichtweise, wo man Wert und so weiter auseinandernimmt und versteht, dass es zum Beispiel keine inhärenten Preise von Dingen gibt, sondern dass da drin komplexe soziale Beziehungen stecken oder so. Die Idee ist eher, dass sie durch Moas einfach unglaublich viel Geld machen können. Also wirklich galaktische Mengen an Geld. So viel Geld, dass es quasi eine unendliche Form sein kann. Also ein Moment, in dem ihnen automatisch alles gehört, was es auf dieser Welt gibt. Und in diesem Moment müsste eigentlich das Konzept Geld krachen gehen, weil Geld nichts mehr bringt, weil es als allgemeines Äquivalent seinen Sinn verliert, wenn die Apes unendlich viel besitzen. Und nicht nur das, also sie behaupten auch, dass es diese Möglichkeit des unendlichen Geldes gibt, aber dass niemand an der Wall Street gierig und waghalsig genug ist, das zu riskieren. Obwohl ja die ganze Vorgeschichte des Narrativs darauf aufbaut, dass Leute an der Wall Street eben genauso gierig und waghalsig sind. Und wenn man in so einer Bewegung behaupten kann, dass der Preis der Aktien, auf den sie ja die ganze Zeit starren, also das Ding, das sie als Zeichen lesen und an dem ihre Erlösung hängt, dass es entweder nicht gibt oder dass es fake ist, dann ist auch irgendwie klar, wie man damit jegliche Kritik einfach wegwischen kann. Also nichts ist so, wie es scheint, es gibt immer eine dahinterliegende Wahrheit. Das heißt, wenn mir ein Moas-Anhänger jetzt zum Beispiel erklärt, dass in bestimmten Firmen unglaubliche Schuldenberge versteckt sind und dass die Medien, die Regierung, die Gerichte und Wall Street alle Teil einer Kabale sind, die das geheim hält. Denn wenn das rauskommt, dann wäre der daraus folgende Crash exponentiell größer als die letzte Finanzkrise. Und um dann die Aktien wieder freizukaufen, dafür schmeißt dann die Regierung die Geldpressen an und druckt dann dieses unermessliche Geld. Und um die Entlarvung dieser Schuldenberge zu beschleunigen, müssen wir einfach alle noch mehr Aktien von irgendwelchen random Firmen aufkaufen, die kurz vor der Pleite stehen. Denn keine Firma geht in Wirklichkeit jemals pleite. Die sind alle nur Opfer von Leerverkäufen. Also an welcher Stelle von diesem Narrativ checke ich, dass das wahrscheinlich alles Bullshit ist? Vor allem, wenn ich mich null mit der Börse auskenne und wenn ich schon auch berechtigterweise davon ausgehe, dass Leute an der Wall Street bestimmt eine ganze Menge krumme Dinger drehen.
Und Moas tritt dann ein, wenn diese geheimen Schuldenberge aufgedeckt werden, genauso wie bei Nisara und bei QAnon, wenn das Gesetz bzw. die versiegelten Anklageschriften aufgedeckt werden. Das heißt, wir haben es wieder mit magischer Bürokratie zu tun. Und dieses Entdecken des Geheimnisses passiert dann, wenn die Hedgefondsmanager die Aktien in ihren Leerverkäufen zurückkaufen wollen, aber das nicht geht, weil die Apes alle Aktien aufgekauft haben und hudeln, also die Aktien nicht rausrücken. Und um die Aktien für die Hedgefondsmanager rauskaufen zu können, da springt dann der eigentliche böse und korrupte Staat ein und drückt den Apes unendlich Geld in die Hand, anstatt zum Beispiel einfach zu sagen, scheiß drauf, wir ruinieren nicht unsere Weltwirtschaft für ein paar Leerverkäufer, auch wenn das streng genommen gegen die Regeln verstößt. Komplizierter Satz, aber ich finde auch ein sehr kompliziertes Denken.
Genau, das heißt, sie haben zwar von 2008 den Hass auf und das Misstrauen gegen die Banken gelernt, aber anscheinend ist ihnen entgangen, dass die Regierung nicht der Bevölkerung aus der Klemme hilft, sondern eben die großen Banken verkauft, selbst wenn das gegen alle Regeln des angeblich freien Marktes verstößt. Stattdessen bricht dann laut diesem Narrativ absolutes Chaos aus, wenn Moas eintritt. Das heißt, wenn die wahre Natur des Marktes entlarvt wird und, wie Olson sarkastisch anmerkt, die Flammen von Moas die Erde gereinigt haben. Und in dieser Krise muss die Regierung die Apes wieder ganz machen oder ihre eigene Auslöschung riskieren. Und mal ganz nebenbei, was die Apes da anstellen, ist auch eine Art Marktmanipulation. Das heißt, wenn das alles wirklich mal eine negative Wirkung auf den Weltmarkt hätte, dann würden die wahrscheinlich als allererstes einfach in den Knast landen. Da fackelt der Staat meistens nicht so lange. Aber auch das bedenken sie nicht mit. Stattdessen denken sie, dass es durch Moas zu einer riesigen Umverteilung kommt und die soziale Ordnung wird quasi auf den Kopf gestellt. Und Moas ist unabwendbar, aber gleichzeitig kann man das beschleunigen durch das eigene Handeln, durch die heldenhafte Aufopferung im Krieg gegen die Kabale. Also das ist ganz klassischer millenaristischer Akzelerationismus. Begleitet wird das mit religiösem Bildmaterial, mit eigenen Messias-Figuren. Sie betreiben esoterisches Lesen und Schreiben, wie die Baker bei QAnon. Sie haben teilweise eine eigene Kulturproduktion, also so Lieder und Musikvideos, in denen Leute aussehen, als ob sie beten würden. Mit Slogans wie so Einigkeit ist Stärke, Apes Together Strong, die auch immer so rituell wiederholt werden. Und mit geteilten Fotos ihrer DRS, das sind so Zertifikate für die direkte Registrierung von Aktien ohne Zwischenhändler, die laut Olson zu einem Fetischobjekt eines Loyalitätsrituals geworden sind. Denn beim Broker zu kaufen, was einfacher und billiger wäre, das ist Verrat, ähnlich wie FUD und Papierhände.
Ja, geben die sich denn immer noch mit GameStop-Aktien zufrieden oder hat sich das inzwischen auch ausgeweitet?
Sie kaufen inzwischen auch andere Aktien auf, wobei Meme-Aktien immer noch die besten Kandidaten sind. Das Problem dabei ist, dass es Aktien sein müssen, die für Leerverkäufe anfällig sind, was bedeutet, dass es sich um Unternehmen handelt, die bereits irgendwie untergehen, nicht genug Gewinn machen oder so, sodass der Auswahlprozess, welche Aktie die nächste Meme-Aktie sein kann, automatisch dazu führt, dass Apes beschissene Aktien kaufen und daher früher oder später immer verlieren müssen. Olsen weist sogar darauf hin, dass es beim Glücksspiel immerhin noch so geringe Gewinnchancen gibt, aber die sind bei den wirklichen Apes mit Diamantenhänden gleich null. Laut Olsen wird eine Art Suchtverhalten durch die Aufregung dieses imaginären Kampfes immer wieder neu entfacht und durch diese Idee des eskalierenden Commitments. Das heißt, wenn ich schon so viel Geld investiert habe, dann kann ich jetzt auch nicht aufhören, auch wenn ich verliere, und buttere dann immer noch mehr Geld rein. Und die verballern ja nicht nur ihr eigenes Geld, sondern genauso wie Spielsüchtige das Geld ihrer Familien, ihres Freundeskreises und so weiter. Das heißt, sie graben sich nicht nur finanziell immer weiter ein Loch, aus dem sie potenziell einfach nicht mehr rauskommen, sondern halt auch sozial und mental. Daran zerbrechen Familien und Freundschaften, genau wie bei QAnon. Moas zeigt meiner Meinung nach vor allem eins, nämlich dass fast alles zu einer Sekte werden kann, nur dass sie dezentraler sind, sowohl im Zug auf den Ort als auch auf die Anbetung und die Rituale, weil sie meist online durchgeführt werden können, aber auch in Bezug auf die Schriften und die Führung. Olsen sagt, dass auch hier Moas wie QAnon ist, in der Art, dass niemand wirklich die Führung übernimmt. Das heißt, in QAnon wurde die ursprüngliche Schrift von Q geschrieben, aber der gesamte zusätzliche Kanon wurde und wird kollektiv geschrieben. Und niemand kann hervortreten und sagen, hey, ich bin Q, ich bin euer Führer, weil ein Teil der Anziehungskraft darin besteht, dass Q mythisch ist, das heißt unbekannt. Wenn also Leute sagen, ah, das ist jetzt keine Sekte, weil es halt keinen klaren Anführer gibt, der jeden in einer strikten Ideologie vereinnahmt, dann denke ich, dass uns dieses Kriterium des charismatischen Anführers blind für neue Reformen von Sekten macht, die sich auf der Grundlage neuer Technologien bilden. In Mike Rothschilds Buch über QAnon waren die SektenexpertInnen oft zwiegespalten und sagten sowas wie, naja, ist jetzt nicht wirklich eine Sekte, aber dafür, dass es keine Sekte ist, ist auch ziemlich sektenartig. Und Olsen sagt, dass diese Art von Bewegung nicht nur in der Neuzeit vorkommen, aber die Technologie und andere Dinge in der Neuzeit machen es viel einfacher, dass sich diese Dinge bilden, manchmal gerade zufällig. Und in den letzten Folgen dieser Staffel beschäftigen wir uns mit denen, die nicht nur Geld mit Verschwörungsnarrativen machen, sondern auch Geld in Verschwörungsnarrative investieren.
Und die Leute werden wach und dann schnappen wir euch. Ganz einfach. Und dann geht ihr vor Gericht für euren Scheiß, den ihr verbreitet habt. Und ihr habt dazu beigetragen, dass die Leute weiter schön schlafen.
Wenn euch diese Sendung gefällt, empfehlt sie gerne weiter. Nachzuhören unter freie-radios.net unter dem Stichwort Kabale. Kabale mit Q. Dort findet ihr auch die Literaturhinweise und weiterführende Links.